온다.
깨온다.
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 스티븐 아우스 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Señoras y señores pasajeros, willkommen zum Onda Info 170. Auch dieses Onda Info ist mal wieder randvoll mit interessanten und abwechslungsreichen Neuigkeiten aus der lateinamerikanischen Welt. Guatemala bekommt einen halbwegs linken Präsidenten und wir haben ihn schon interviewt und präsentieren euch einige Auszüge. Kokain gilt als Partydroge und wird vom exzentrischen und manchmal auch prominenten Volk gern und in Mengen gezogen. Wir werfen einen Blick in die Herkunftsländer und informieren euch, was die Bauern vor Ort von dem Boom abbekommen. Vor 12 Jahren wurden die Frauen eines brasilianischen Dorfes an der Atlantikküste vom Bürgermeister gebeten, 1000 Körbe zu flechten. Sie gründeten einen Verein und mittlerweile sind aus ihren Körben gefragte Exportartikel geworden. Außerdem berichten wir über die Kommunalwahlen in Kolumbien, den Jahrestag der Niederschlagung des Aufstandes in Oaxaca und die Bürgerbefragung in Peru über eine Kupfermine. Es bleibt nur wenig Zeit für Musik, aber die kommt von DJ Marky und von Bonde de Role oder Bonji de Roli. Que lo disfruten!
Nachrichten.
Regionalwahlen in Kolumbien. Ein Jahr nach Beginn der Ermittlungen gegen führende Regierungspolitiker wegen ihrer Verstrickung mit rechten Milizen haben die Kolumbianer am letzten Oktoberwochenende die Bürgermeister und Gouverneure der 32 Departements gewählt. Dies war der letzte landesweite Stimmungstest vor den Präsidentschaftswahlen in 3 Jahren. Wie in den vergangenen Wahlen haben die traditionellen Parteien weiter an Stimmen verloren. Sowohl die oppositionellen Liberalen als auch die Konservativen, die Präsident Uribe unterstützen. Abgestraft wurden auch einige der anderen Uribe-treuen Parteien, deren Zusammenarbeit mit den Paramilitärs besonders offensichtlich war. Weitgehend ungeschoren kam die Partido de la U davon, die sich als relativ saubere Hausmacht des Präsidenten darzustellen weiß. Immerhin sitzt nur einer ihrer Parlamentarier in U-Haft. Die Linke ist dagegen weiter im Aufwind. Der Polo Democrático Alternativo, ein Zusammenschluss von Gewerkschaftern und linken Parteien, erzielte erneut deutliche Stimmengewinne. In diesem Moment hat der Polo einen überwältigenden Sieg errungen und Präsident Uribe eine furchtbare Niederlage in Bogotá hinnehmen müssen, sagt Carlos Garcia, der Parteivorsitzende. In vielen ländlichen Regionen hingegen, wo die rechte Hegemonie trotz der Demobilisierung der Paramilitärs weiterhin freie Stimmabgaben erschwert, ist die demokratische Linke kaum vertreten. Nur im indigen geprägten Nariño, an der Grenze zu Ecuador, stellt die Partei den Gouverneur. In der Hauptstadt Bogotá verteidigte der Polo das Rathaus gegen den gemeinsamen Kandidaten der bürgerlichen Parteien und Medienunternehmen. Der neue Bürgermeister, Samuel Moreno Rojas, ist übrigens der Enkel von Kolumbiens offiziell einzigem Diktator. General Gustavo Rojas Pinilla hatte sich 1953 an die Macht geputscht, um den konservativen Terror gegen die Liberalen zu stoppen. Doch 4 Jahre später hatten sich konservative und liberale Honoratioren verbündet und schickten Rojas ins Exil.
In Peru streiten sich Basisgruppen und Regierung weiter über den Bergbau. Am 7. November stimmen die Bürgerinnen der Gemeinde Hualgayoc über das geplante Bergbauprojekt Minas Conga ab. In Minas Conga sollen Gold und Kupfer abgebaut werden. Über 1 Milliarde Dollar will das Unternehmen Yanacocha dort investieren. Yanacocha gehört dem US-amerikanischen Konzern Newmont, dem größten Bergbaukonzern der Welt. Die Bewohner der Region wollen das Projekt Minas Conga verhindern. Dazu greifen sie auf ein Mittel zurück, das in den letzten Jahren in Peru mehrmals für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Consulta Vecinal, die nachbarschaftliche Befragung. So befragten im September 3 Gemeinden der Region Piura ihre Bürgerinnen zur geplanten Kupfermine Rio Blanco. Über 92% der Wählerinnen stimmten gegen das Projekt. Die peruanische Regierung will die Kupfermine Rio Blanco dennoch bauen lassen. Wenige Tage nach der Abstimmung präsentierte Perus Präsident Alan García den Entwurf für ein neues Bergbaugesetz. Das Gesetz sah vor, 20 Bergbauprojekte zu Angelegenheiten von nationalem Interesse zu erklären und möglichst rasch umzusetzen, darunter auch das Projekt Rio Blanco. Das Parlament stoppte das Gesetz jedoch vorerst. Bergbau ist für Peru der wichtigste Wirtschaftszweig. Rund 2/3 der Exporteinnahmen stammen aus dem Bergbau. Angesichts hoher Rohstoffpreise hat die Regierung Perus angekündigt, den Bergbausektor in den kommenden Jahren weiter auszubauen, zusammen mit den privaten Bergbauunternehmen.
Am Freitag, den 2. November, wurde eine Demonstration zum ersten Jahrestag der Aufstände in Oaxaca gewalttätig von der Polizei aufgelöst. Ein Sprecher der APO, Versammlung der Bevölkerung Oaxacas, Florentino López Martínez, berichtete, dass der Angriff der Polizei geschah, als etwa 60 Aktivistinnen zum Anlass des traditionellen mexikanischen Totenfeiertages Altare am Hauptplatz in Oaxaca für die getöteten Aktivistinnen errichten wollten. Die meisten sind von Zivilisten oder vermutlich paramilitärischen Einheiten umgebracht worden, bei denen man eine Verbindung zum Staat vermuten, aber nicht nachweisen kann. 19 Aktivistinnen wurden bei der Aktion am Freitag festgenommen. Danach fand eine Pressekonferenz der APO in einem Hotel statt. Laut Berichte des kommunitären Radios Regeneración sind 17 der Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Einer der Aktivisten, dem Freitag auf dem Todestagsalter gedacht werden sollte, war Brad Will, Indymedia-Aktivist und US-amerikanischer Staatsbürger aus New York. Am 27. Oktober vor einem Jahr wurde Brad Will während der Aufstände der APO in Oaxaca von Beamten, die als paramilitärische Einheit agierten, erschossen. Die Repressionswelle, die durch den mexikanischen Bundesstaat rollt, hinterlässt bis heute eine Spur von Dutzenden Toten, Verschwundenen und über 500 politischen Gefangenen. Es sind 23 Aktivistinnen, die während der Aufstände in Oaxaca vor einem Jahr ums Leben gekommen, darunter auch Brad Will. Zum Todestag dieses Jahres riefen diverse Aktivisten und Medienkollektive in Oaxaca und Mexiko-Stadt, von Alianza Rebelde Intergalactica bis hin zu kommunitären Radios, zu den Aktionstagen auf. Sie sollen sowohl den toten Genossen gedenken, als auch dem weiteren Kampf für die Freilassung der politischen Gefangenen und die unabhängigen Medien Mut geben.
Sozialdemokrat Colom gewinnt Präsidentschaftswahlen in Guatemala. Im dritten Anlauf hat es für Alvaro Colom, den Kandidaten der sozialdemokratischen Zentrumspartei UNE, endlich gereicht. Der hagere Mit-50er hat die Stichwahl gegen Ex-General Otto Pérez Molina mit knapp 53% der Stimmen gewonnen und wird neuer Präsident Guatemalas. Das Wahlergebnis ist eine kleine Überraschung, hatten die großen Medien des Landes in den letzten Wochen doch mächtig Stimmung für Otto Pérez gemacht. Der kam in der Berichterstattung als entschlossener Macher rüber, während Alvaro Colom schon abgeschrieben schien. Die Umfragen legten der guatemaltekischen Öffentlichkeit ebenfalls nahe, sich schon mal auf die Rückkehr eines Militärs ins Präsidentenamt gefasst zu machen. Dass es anders kam, dafür war vor allem die Provinz verantwortlich, die der scheinbar alles dominierenden Hauptstadt ein paar Grenzen aufzeigte. Während Otto Pérez in Guatemala-Stadt fast 60% der Stimmen einfuhr, gewann Colom in 21 von 22 Provinzen außerhalb der Hauptstadt. Ihr hört nun einen Zusammenschnitt, der auf einem Interview basiert, das wir Anfang des Jahres mit Álvaro Colom in Guatemala Stadt führten.
Yo estoy muy consciente de que la UNE no es un partido, digamos, revolucionario ni radical.
Wir sind nicht revolutionär oder radikal. Wir versuchen, das Mögliche in einer fragmentierten Gesellschaft zu erreichen, eine Brücke zu schlagen, hin zu einer Transformation, zu einem Sozialstaat, zu einem öffentlichen Staat. Das ist vielleicht nicht der Traum aller, aber es ist der Wunsch vieler, die eine Regierung wollen, die einen tiefgreifenden Wechsel einleitet.
Yo sigo creyendo que los acuerdos de paz son, yo le llamo una marcada de cancha.
Ich glaube immer noch, dass die Friedensabkommen für Guatemala richtungsweisend sind. Das Abkommen über die Rechte und die Identität der indigenen Bevölkerung ist exzellent. Die vollständige Umsetzung der Menschenrechtsabkommen lässt aber auf sich warten. Vor allem aber die sozioökonomischen und die Agrarabkommen sind so gut wie unter den Tisch gefallen. So schwelen die Grundkonflikte weiter zwischen Indigenas und Mestizen, zwischen Armut und Reichtum, zwischen Land und Stadt. Die Lösung dieser Konflikte erfordert den Beitrag aller Guatemaltekinnen und Guatemalteken.
Por supuesto que no alcanza el dinero para la salud total ni para la educación total, para la seguridad total.
Natürlich werden die Steuereinnahmen nie für 100% Gesundheitsversorgung, für 100% Bildung und für 100% Sicherheit reichen. Aber das, was an Einnahmen da ist, das sollte doch zumindest reichen, um die Situation deutlich zu verbessern. Solange der Staat nicht nachweist, dass die bestehenden Steuereinnahmen gut investiert werden, würden Steuererhöhungen traumatische Effekte haben. Zur üblichen Steuerhinterziehung und zur Ineffektivität bei der Eintreibung von Steuern kommt die gewaltige Summe, die der Staat jedes Jahr durch Korruption und Schmuggel verliert. Unseren Schätzungen zufolge fast 1 Milliarde Euro. Um das auszugleichen, müssten wir den Staatshaushalt um 20% vergrößern. Und da muss eingeschritten werden.
Somos el país más violento de América Latina, solo ganado por Colombia, que está en una guerra frontal.
Wir sind das gewalttätigste Land in ganz Lateinamerika, übertroffen nur von Kolumbien, das sich ja in einem frontalen Krieg befindet. Die Reduzierung der Armeestärke, so wie sie in den Friedensabkommen vereinbart wurde und mit der ich auch sehr einverstanden bin, diese Reduzierung ist in einer Form umgesetzt worden, die ganze Landesteile dem Drogenhandel überlassen hat. Ich behaupte, dieses Klima aus Unsicherheit und Gewalt, dem wir uns ausgesetzt sehen, nützt dem organisierten Verbrechen und seinen Komplizen im Staatsapparat. Die Mafia kontrolliert längst die mittleren Ränge des Staates, der Armee und der Polizei, viele Rathäuser und Abgeordnete. Das heißt, das organisierte Verbrechen hat ganz reale Macht. Es ist doch seltsam, dass ein Land mit so viel Drogenschmuggel wie Guatemala über kein einziges Patrouillenflugzeug verfügt. Deswegen werden wir einen Plan integraler Sicherheit umsetzen, den 16 Fachleute in den letzten 6 Jahren entwickelt haben. Die Umsetzung eines solch komplexen Plans erfordert Entschlossenheit und Mut. Aber wir würden ja keine gute Arbeit machen, wenn wir gleich beim ersten Schuss davonliefen.
Salimos corriendo al primer balazo, mal haríamos estar haciendo este trabajo.
Álvaro Colom wird in den nächsten 4 Jahren mit einem Kongress regieren müssen, in dem seine Partei, die Nationale Allianz der Hoffnung, zwar die größte Fraktion stellt, jedoch von einer eigenen Mehrheit weit entfernt ist. Viele GuatemaltekInnen halten Colom und seine UNE für ebenso in den Korruptionssumpf verstrickt wie die politische Konkurrenz. Guatemalas Linke ist ebenfalls nicht gut, auf den Unternehmer Colom zu sprechen, der in den letzten 10 Jahren um der Macht willen alle Prinzipien über Bord geworfen hätte. Ob Colom also willens und in der Lage ist, Guatemala positiv zu verändern, muss also bezweifelt werden. Immerhin, der neue Präsident Guatemalas ist kein Ex-General. Musik
Sou gostosa e saborosa, docinha igual o mel.
In Partykreisen ist Kokain seit den 80er Jahren als Partydroge bekannt und beliebt. Nachtschwärmer, Fernsehmoderatoren, Politiker und Selbstdarsteller aller Art nutzen Kokainhydrochlorid, um sich selbst und ihre Umgebung aufzuwerten, als eine Art Bleichmittel für eine zu dunkel erscheinende Welt. Der Grundstoff des weißen Pulvers, das hierzulande durch die Geldscheine gerüsselt wird, stammt zum größten Teil aus einer ganz anderen Welt, den Anden. In der Andenregion gilt die Coca-Pflanze seit Jahrhunderten als heilig und magisch. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Konsum von Coca-Blättern das Gefühl von Hunger, Kälte und Erschöpfung eliminiert. Das Coca-Blatt wird von Indigenas der Andenregion und des Amazonas sowohl als Nahrungsmittel als auch für Rituale genutzt. Es gilt als traditionelles Heilmittel gegen Krankheiten wie Hautinfektionen, Verdauungsstörungen, Blutarmut und Schwächegefühl und hat sich zur Einnahmequelle vieler Bauernfamilien entwickelt. Aber die Coca-Pflanze ist eben auch die Basis für das industriell hergestellte Kokain. Und das bewegt Milliarden von Dollar in der ganzen Welt. Der Preis variiert erheblich. Während ein Gramm Kokain in Kolumbien nur 2 Dollar kostet, sind es in den Vereinigten Staaten bereits 100 Dollar. Die Hauptanbauländer von Coca sind Kolumbien, Peru und Bolivien. Doch die Coca-Pflanzer verdienen nicht viel daran. Zur aktuellen Situation der Cocaleros in diesen 3 Ländern sagt der Experte der ländlichen Entwicklung in der Anden- und Amazonasregion, Hugo Cabilleses,
bueno, yo diría que ha continuado la misma situación que existe desde hace 20, 25, 30 años que empezó el boom de la cocaína.
Ich würde sagen, dass sich die Situation seit dem Beginn des Kokainbooms vor 20, 25 oder 30 Jahren nicht verändert hat. Der Löwenanteil des Handels mit Coca und Kokain landet bei den großen Händlern und vor allem beim Finanzsystem, welches die Drogengelder auf internationaler Ebene wäscht. Nur der Rattenschwanz bleibt bei den Pflanzern. Man geht davon aus, dass bei den Bauern weit weniger als 1% des Wertes verbleibt, der am Ende beim Kokainverkauf auf den internationalen Märkten erzielt wird. Dadurch ist die Armut und die extreme Armut in diesen Gebieten besonders hoch. Das bedeutet, dass die Bauern Coca vor allem aus Gründen der Armut anbauen, weil es für sie keine anderen Alternativen gibt oder weil die angebotenen Alternativen auf kurze Sicht keine Ergebnisse gezeigt haben. Erst recht nicht mittel- oder langfristig. Diese Alternativen sind hauptsächlich auf Exportprodukte ausgerichtet, für die es aber keine Märkte gibt. Viele dieser Gebiete sind völlig abgelegen, ohne oder mit nur wenigen Kommunikationsmöglichkeiten. Der Staat ist kaum vorhanden, die Armut ist besonders ausgeprägt.
Das Einzige, was sich also zu lohnen scheint, ist die Produktion von Coca und Kokain. In Kolumbien wird auf 78.000 Hektar Coca angebaut, trotz der Ausrottung per Hand und mit Chemikalien aus dem Flugzeug und der Zerstörung von mehr als 2.200 versteckter Fabriken. In Peru wuchs die Anbaufläche seit Anfang 2007 auf 51.400 Hektar, während die Kokainproduktion um 8% auf 114.000 Tonnen gestiegen ist. Damit ist Peru nach Kolumbien der zweitgrößte Kokainproduzent der Welt. In Bolivien ist ab 2008 der Anbau von Coca auf 12.000 Hektar in traditionellen Gebieten erlaubt. In diesem Jahr stieg der Coca-Anbau auf 27.500 Hektar und die Produktion von Kokain von 80 auf 94 Tonnen. Was für Alternativen kann man den Bauern bieten?
Leider sind alle Wirtschaftsexperten seit den 90ern bis heute total auf den Export fixiert. Das hat uns die Globalisierung gebracht, Sonderregelungen und das Bedürfnis, einen Freihandelsvertrag zu haben. Das Erste, was uns einfällt, ist eine einfache Formel. Und diese Formel besagt, Coca gleich Kokain, Kokain gleich Dollars, Dollars gleich Export. Also müssen wir ein Exportprodukt finden, das das Coca-Blatt ersetzen kann. Dies ist aber ein Trugschluss. Denn die Gebiete des Hochlandes sind für die Exportlandwirtschaft nicht geeignet. Es sind Waldgebiete und die wenigen landwirtschaftlichen Flächen sind für die Landwirtschaft und basta. Nicht für die Exportwirtschaft, denn die Globalisierung braucht große und vor allem produktionsintensive Anbauflächen. Und das hat verheerende ökologische Folgen, vor allem für die Hochlandgebiete, aber auch für das Tiefland. Als Erstes muss man mit den Bauern reden. Man muss mit ihnen eine produktive Strategie entwerfen, die sich für sie auszahlt und ökologisch nachhaltig ist. Ich glaube, dass die Verbindung von Landwirtschaft und Forstwirtschaft grundlegend ist. Vor allem in der Welt, in der wir leben, mit einer großen Besorgnis über den Klimawandel. Also könnte man spezielle Programme zur ländlichen Entwicklung erstellen, die sich vor allem an lokalen Märkten orientieren, anstatt zu versuchen, aus dem Amazonasgebiet zu exportieren.
Fundamentalmente orientados a los mercados internos y no tratar de exportar
Vor allem in Bolivien, aber auch in Peru gibt es einen Anstieg des traditionellen Konsums der Coca-Blätter. In Peru war man von 1 oder 1,5 Millionen traditioneller Coca-Konsumenten ausgegangen. Doch eine Untersuchung hat vor 2 Jahren ergeben, dass es in Peru fast 4 Millionen traditionelle Konsumenten gibt. Ähnlich sieht es in Bolivien aus, wo mit Evo Morales ein indigener Verteidiger des Coca-Blattes zum Präsidenten gewählt worden ist. Doch die Regierungen sind weit davon entfernt, die Kommerzialisierung und Legalisierung des Anbaus zuzulassen und verdammen stattdessen den Konsum der Coca-Blätter mit seiner jahrtausendealten Tradition. Noch einmal Hugo Cabieses.
Leider ist es so, dass die Regierungen, mit der Ausnahme Boliviens, den Karren vor die Pferde spannen, also eine Politik fortführen, die meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt ist. Ich glaube, dass man in den Coca-Anbaugebieten zuerst die ländliche Entwicklung fördern sollte, um dann die Coca-Pflanzungen auf das Maß zu reduzieren, das man für den traditionellen Konsum und den medizinischen Gebrauch benötigt. Ich glaube, dass diese Politik der Vernichtung kontraproduktiv ist. In Wirklichkeit wird dadurch die Bedeutung dieser Pflanzungen gefördert, vor allem wenn diese Politik nicht wirklich mit Entwicklungsprogrammen für die am Anbau beteiligten Bauern verbunden ist.
Der Drogenhandel ist einer der lukrativsten weltweit. Doch die Campesinos verdienen kaum daran. Im Gegenteil, sie laufen ständig Gefahr, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Nachhaltige Entwicklungsprogramme für die Bauern in den Andenregionen sind eine Idee. Doch solange es an Perspektiven mangelt, wird die Drogenproduktion nicht zu stoppen sein. Zumal der Drogenhandel über Verbindungen bis in höchste Kreise verfügt. Und so wird die Party bei den Kokainkonsumenten wohl noch lange weitergehen.
Já sabem quem eu sou, agora eu vou dizer. Sou a Jabuticaba e esse funk é pra você. Já sabem quem eu sou. Já sabem quem eu sou.
Pontal do Cururipe ist ein kleines verschlafenes Nest an der brasilianischen Atlantikküste. Dort, im nordöstlichen Bundesstaat Alagoas, inmitten von Dünen und Palmenhainen gelegen, hat eine Handvoll couragierter Frauen vor einigen Jahren ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und einen Verein gegründet. Einen Verein von Korbflechterinnen, der mittlerweile auf der ganzen Welt seine Produkte vertreibt. Gegründet wurde der Verein 1995 von 19 Frauen auf eine Bitte des Bürgermeisters hin, 1000 Körbe für einen Kongress zu flechten. Das war der Anstoß für die Frauen, ihre Arbeit gemeinsam zu verrichten und zu organisieren. Dabei wurden sie von lokalen Akteuren unterstützt. Daluz, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, erzählt.
Am Anfang gehörten wir zur Fischerkolonie, dann hat die Stadt uns ein kleines Gebäude gegeben. Und vor kurzem hat uns die Zuckerfabrik Cururipe das Gebäude gegeben, in dem wir jetzt arbeiten.
Die Zuckerfabrik Cururipe ist eine der größten Alkoholproduzenten Brasiliens. Für den Zuckerrohranbau wurden Tausende von Hektar atlantischen Regenwaldes abgeholzt. In den letzten Jahren bemüht sich die Fabrik mit Umweltprojekten darum, ihr Image aufzubessern. Eines ihrer Projekte unterstützt den Korbflechterinnenverein. So stellte die Fabrik 100.000 Hektar für den Anbau der Palmpflanze Uricuri zur Verfügung, aus der die Frauen ihre Produkte herstellen. Chico Caballeros Familie lebt seit Generationen in Pontal do Cururipe.
Diese Sache mit dem Wald, wir haben keinen Wald mehr, nur Fabriken, nur Zuckerrohr. Und deswegen hat die Fabrik die Pflanzung der Uricuri-Palme veranlasst.
Das Flechten hat in Pontal do Cururipe eine lange Tradition. Die älteren Generationen brachten es den Jüngeren bei, erzählt Chicos Frau Sebastiana.
Meine Familie hat immer mit Uricuri gearbeitet, denn das war die Arbeit, die wir hatten. Es gab keine andere Arbeit. Die Männer fischten und die Frauen machten Körbe aus Uricuri. Als Kinder sahen wir schon unseren Müttern beim Flechten zu. Wir haben dann auch damit angefangen. Die Enkel lernen es von den heranwachsenden Töchtern.
Dass die Produkte exportiert werden, ist neu in der winzigen Gemeinde. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt hier von einem halben Mindestgehalt, also ca. 70 Euro monatlich. Der Verein hat seine Arbeit in den letzten Jahren stark professionalisiert. Körbe und Taschen haben originellere Formen und sind farblich sehr gut abgestimmt. Dabei haben auch Kurse der brasilianischen Industrie- und Handelskammer geholfen, bei denen die Vereinsmitglieder nicht nur in Kostenplanung und Design geschult wurden, sondern auch darin, wie man geschickt mit Kunden umgeht. Edilene Sosa, Vorsitzende des Vereins.
Heute sind unsere Produkte in São Paulo bekannt, sogar außerhalb Brasiliens. Wir haben zum Beispiel schon eine Ausstellung in Chile gemacht. Es sind schon Produkte von uns nach Japan verschickt worden, in die USA, nach Frankreich. Und heute führen wir schon Verhandlungen, um eigenständig zu exportieren. Denn vorher haben wir mit Hilfe von NGOs exportiert. Jetzt aber wollen wir selbst exportieren.
Das Handwerk Korbflechten wird häufig mit der Tätigkeit von Frauen assoziiert. Oder gibt es auch Männer, die Körbe flechten? In Pontal do Cururipi schon. Edilene Sosa erzählt, dass auch Männer angefangen haben, die Palmenpflanze Oricuri zu verflechten.
Heute gibt es viele Männer, die Körbe oder Taschen flechten. Der Ehemann einer Frau unseres Vereins flechtet zum Beispiel Taschen. Eigentlich ist er Fischer. Wenn die Zeit des Fischens vorüber ist, bleibt er zu Hause und macht gemeinsam mit seiner Frau Taschen. Und seine Frau bringt seine Produkte zum Verein. Aber er flechtet nicht auf der Straße, das ist ihm peinlich. Er sagt, das ist Frauenarbeit. Er macht es zu Hause. Seine Frau erzählt uns, dass er die Taschen geflochten hat.
Dem Verein gehören heute 40 Frauen an. Es wird nicht mehr nur zu Hause gearbeitet, sondern 3 Stunden pro Tag im Vereinshaus, zu dem auch ein kleiner Laden gehört. Als Kollektiv konnten die Frauen und inzwischen auch die Männer ihre Arbeit und die Vermarktung der Produkte besser organisieren. Dadurch sind sie auch finanziell unabhängiger geworden, berichtet stolz Keiji, die Tochter von Chico und Sebastiana Caballero.
Die Frauen haben heute ihr eigenes Einkommen und sind nicht mehr vom Einkommen ihrer Ehegatten abhängig. Wir haben uns zusammengeschlossen und der Verein hat sich in letzter Zeit sehr stark weiterentwickelt. Wir haben verschiedene Modelle von Taschen entwickelt. Heute haben wir unser Einkommen durch die Bestellungen, die reinkommen. Heute sind wir unabhängig. Wir helfen unseren Ehemännern und wir leben besser. Heute leben wir besser. Für unsere Großväter früher war es schwierig, denn das Leben der Frau spielte sich nur zu Hause ab. Sie wartete darauf, dass der Ehemann vom Fischen nach Hause kam. Heute schlagen sich die Frauen durch. Sie arbeiten fast genauso hart wie die Männer. Und das gibt uns Zufriedenheit, sagen zu können, dass wir unser Einkommen haben. Es ist gering, aber es ist unser eigenes.
Dadurch, dass die Frauen ständig in umliegende Städte fahren, um ihre Produkte zu verkaufen und um neue Kontakte zu knüpfen, bilden sie sich selbst weiter und machen Erfahrungen, die sie sich vorher nicht hätten leisten können. Wer sich für die Produkte interessiert, kann sie sich auf folgender Seite angucken: www.portal-sebrae.com.br.uf.alagoas.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.